Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Ja, ich glaube, das sagst du öfters. Und die erste Frage heute ist natürlich an dich.
Wie viele Folge haben wir heute? Ich gebe dazu keine Auskunft mehr. Nein, ich traue mich nicht mehr. Ich habe die letzten zwei Mal mich geirrt. Weißt du's?
Ja, ich habe nämlich gerade reingeschaut ins Handy. Die 16. Folge.
Ja, ich hätte es auch gesagt. 16. Ich traue mich noch nicht
mehr. Mount Erbrecht, schreiben Sie uns. Wir würden uns wieder freuen, von Ihnen zu lesen. E-Mail-Adresse ist kontakt@mounterbrecht.com oder at.
Ich glaube, com.
Ja, bitte schreiben Sie uns, wohin auch immer Sie wollen. Wir würden uns sehr freuen, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Danke für Ihr Interesse und wir springen heute in ein Thema hinein, auf das ich mich wieder mal ganz besonders freue, nämlich auf die Rolle der Bank, des Kreditinstituts im Rahmen einer Verlassenschaft. Das heißt, was erfährt man? Wie kommt man ans Geld? Wie verhält sich die Bank? Was kann der Gerichtskommissär? Andreas, wie zäumen wir es auf? Wie fangen wir an?
Naja, lass uns vielleicht damit beginnen, dass wir im Verlassenschaftsverfahren als Gerichtskommissäre im Rahmen der Inventarisierung der Verlassenschaft verpflichtet sind, von Amts wegen alle nachlasszugehörigen Vermögenswerte zu erheben und nach Erhebung sämtlicher Vermögenswerte das Inventar zu errichten. Und dieses Inventar, das soll sein, ein möglichst vollständiges Verzeichnis aller Nachlasswerte, aller Vermögenswerte, die der Erblasser hinterlassen hat. Und selbstverständlich spielt da in aller Regel eine ganz wichtige Rolle, welche Bankguthaben der Verstorbene hinterlassen hat, bei welcher Bank er war, wo er Konten hatte, wo er Sparbücher hatte, Wertpapierdepots etc. Und Safes natürlich, ja. Okay. Und im Verlassenschaftsverfahren, nur dass man sich das auch gut vorstellen kann, wie das in der Praxis läuft, da ist es ja so, dass im ersten Schritt im Verlassenschaftsverfahren immer die sogenannte Todesfallaufnahme errichtet wird, über die haben wir auch schon mehrfach gesprochen, wo wir Auskunftgeber, meistens sind das die nächsten Verwandten oder auch die berufenen Erben, mal befragen, was wissen Sie eigentlich? Wo hatte der Verstorbene Bankverbindungen? Das ist einmal die erste Grundlage dafür, dass wir dann als Gerichtskommissar in weiterer Folge bei der Inventarisierung der Verlassenschaft gezielt bei einzelnen Banken, wo uns eben entsprechende Auskunft erteilt wurde, von Parteien, von Auskunftgebern, Anfragen an diese Banken richten und ersuchen um Auskunft, welche Bankverbindungen es dort gibt. Und da muss man ja grundsätzlich sagen, dass diese Kreditinstitute einem Bankgeheimnis unterliegen. Allerdings nach dem Bankwesengesetz, § 38 BWG, gibt es gegenüber dem Gerichtskommissar im Verlassenschaftsverfahren hier eine Ausnahme, nämlich eine umfassende Auskunftspflicht. Das heißt, die Banken, die vom Gerichtskommissar angeschrieben werden, mit dem Auskunftsersuchen, welche Bankverbindungen gibt es bei ihnen seitens des Verstorbenen, diese Banken, diese Kreditinstitute sind zur Auskunft verpflichtet.
Also das ist ja wohl, nehme ich an sich ein Routinevorgang, nicht? Weil jeder Verstorbene, zumindest jeder Verstorbene, bei dem es Vermögen zu finden gilt, der hat wohl eine Geschäftsverbindung mit zumindest einem Kreditinstitut und daher, wie gesagt, ein Routinevorgang, keine Ungewöhnlichkeit für weder für den Notar noch für die Kreditinstitute. Mich interessiert es aber aus der Sicht der Bevölkerung doch näher. Also vielleicht, damit wir das nochmal langsam Revue passieren lassen. Du, der Notar, in seiner Funktion als Gerichtskommissär bist ja ein Organ des Gerichts funktionell. Wir haben das zwar schon gemacht, aber wir wiederholen es jetzt. Das heißt, du hast, wenn man so will, in gewisser Weise hoheitliche Funktion. Du hast die Aufgabe, dieses Verlassenschaftsverfahren im Interesse der Rechtspflege entsprechend der gesetzlichen Vorgaben abzuführen. Und ein Aspekt dabei, der ja, glaube ich, jedem sofort einleuchtet, ist, dieser Notar sucht nach, erhebt das Vermögen, richtig? Mhm. Allerdings muss man auch dazu sagen, weil wir das so wunderschön süffig da ausplappern, alles mit Maß und Ziel. Also der Notar rennt nicht im Land herum wie der Columbo und gräbt irgendwelche Gärten um, sondern, und das interessiert mich jetzt, was kann er eigentlich mit Hilfe von zum Beispiel Datenbanken machen? Jetzt gehe ich mal weg von der Bank. Wie ich weiß, und du wirst das bestätigen, ihr dürft, könnt und macht eine Namensabfrage im Grundbuch, korrekt?
Ja,
das genau. Ist auch ein Routinevorgang.
Das ist Standard in jedem Verlassenschaftsverfahren. Wir fragen ab und wir dürfen, das ist im Außerstreitgesetz auch geregelt, wir dürfen eine Namensabfrage im Grundbuch machen und machen auch so eine Abfrage im Firmenbuch. Das machen wir eigentlich standardmäßig, um zu sehen, gibt es Geschäftsanteile, gibt es Immobilien des Verstorbenen.
Hochinteressant. Das heißt, für alle, die es nicht wissen, bei Immobilien werden also die Eigentümerstellungen, wenn sie richtigerweise eingetragen sind und wenn es nicht irgendwelche Strohmänner sind, sind in diesem Register im Grundbuch abrufbar. Mhm. Und was einem Normalsterblichen nicht möglich ist rechtlich, nämlich nach dem Namen zu suchen, das könnt ihr. Will heißen, der Notar findet an sich jede Liegenschaft, sofern der Verstorbene als Eigentümer eingetragen, genau, rechtlich verbüchert ist.
Ja.
Tolles System, toll. Mhm. Der Notar durchsegelt das Firmenbuch, das können Normalsterbliche auch, da gibt es verschiedene Anbieter, also da kann man auch im Internet, wenn sie irgendwas zahlen, Firmenkompass oder so, nicht wahr? Da gibst du den Namen ein und dann siehst du, wo der Dschungel überall Gesellschafter ist, theoretisch. Und darauf will ich hinaus, das finde ich hochinteressant, wenn es geht um Kontenverbindungen mit österreichischen Kreditinstituten, also Geschäftsbeziehungen, dann gäbe es ja auch ein Register.
So ist es, ja.
Nämlich das sogenannte Kontenregister, in das insbesondere die Abgabenbehörden bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen alles streng geregelt unter Umständen Einsicht nehmen können. Der Gerichtskommissar aber nicht.
Ja. Das ist aus meiner Sicht auch wirklich absurd. Es gibt dieses Kontenregister, wir dürfen nicht Einsicht nehmen. Es wird immer wieder diskutiert, hier eine Gesetzesänderung herbeizuführen. Es gab schon im Ministerium Diskussionen dazu. Ich hielt das für wirklich wichtig, würde auch zu einer Beschleunigung des Verfahrens führen, auch zu einer leichteren Klärung der Vermögensverhältnisse, weil du hast ja oft auch die Situation, dass vielleicht die Erben gar nicht genau wissen, bei welcher
dazu kommen wir gleich, das möchte ich noch hinführen, weil das finde ich ja auch hochspannend. Das heißt, deine Aufgabe ist ja, nur das Vermögen des Verstorbenen für seinen berechtigten Nachfolger, den Erben, zu sichten. Das heißt, jede strukturelle rechtliche Erschwerung dieser Suche ist ja a priori völlig unverständlich. Mhm. Nicht? Also du bist ja kein Neugier, du, also der Gerichtskommissar ist ja nicht irgendwie ein neugieriger Schnurker, er ist auch nicht einmal, er ist kein Gegner des Verstorbenen, er ist der Gehilfe des Verstorbenen. Ja. Er sorgt dafür, dass nichts verloren geht.
Ich möchte nur präzisieren, diese Vermögenssuche dient nicht nur dem berechtigten Erben. Ja. Das kann sein, das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn er eine unbedingte Erbantrittserklärung abgibt und dann eine Vermögenserklärung selbst erstatten muss, dann ist das wirklich nur eine Unterstützungsleistung. Ansonsten, wenn es geht um die Errichtung des Inventars, dann ist die Vermögenssuche natürlich nicht nur im Interesse des Erben, sondern auch im Interesse der Gläubiger oder im Interesse vom Pflichtteilsberechtigten. Und insofern wird es noch wichtiger, dass man hier aus verschiedenen Gründen...
dramatischer bei den Minderjährigen, wo du ja dann überhaupt als Gerichtskommissar von Amts wegen verpflichtet bist,
die Interessen des Minderjährigen
zu schützen. Aber also wir gehen wir erkennen, und das wird wahrscheinlich nicht jeder wissen, und halten fest, dass es keine strukturelle Möglichkeit für den Gerichtskommissar gibt, österreichische Bankverbindungen des Verstorbenen mit Knopfdruck zu erheben, sondern, verzeih mir Andreas, wenn ich dich eigentlich nur wiederhole, aber es
war bitte.
Sondern,
bitte,
wie du richtig beschrieben hast, es beginnt mit der sogenannten Todfallsaufnahme. Mhm. Und was ist das eben? Du hast es ja gesagt, ein Informant, muss ja gar kein Verwandter sein. Mhm. Irgendjemand, der die Informationen hat oder vorgibt, sie zu haben, reicht diese Informationen über den Vermögensstand des Verstorbenen weiter. Ist der Verstorbene wohl strukturiert gewesen und hat er diesem oder anderen Informanten einen herrlichen Zettel gegeben, auf dem sich die Kontenverbindungen befinden, dann wird das der Notar erfahren und wird diese Banken anschreiben, die dann brav antworten. Wenn es hingegen ein Verstorbener ist oder eine Verstorbene, die immer alles geheim gehalten hat und alles in irgendwelchen Bettdecken versteckt hat und auf einen kleinen Zettel diese geheimen, vor ihren Freunden geheim gehaltenen Bankverbindungen aufgeschrieben hat, die jetzt weg sind, diese Informationen, dann kann es passieren und passiert, dass im Rahmen der Todfallsaufnahme angegeben wird, ja, das Pensionskonto war, wo sagt es irgendwas, bei der Reika oder was auch immer. Aber der Umstand, dass die ein Wertpapierdepot hat bei einer anderen österreichischen Bank, der wird nicht bekannt gegeben. Mhm. Und du fragst die andere Bank, der Gerichtskommissar fragt nicht alle Banken automatisch
ja,
ab.
Ja, so ist es, ja. So ist es.
Und was ja auch interessant ist, diese Banken, worüber man auch dogmatisch nachdenken kann, denkt niemand nach drüber, müssen sich auch nicht von allein melden. Mhm. Das heißt, wir haben kein Rechtssystem, bei dem die Banken, selbst wenn die irgendwie erfahren, naja, eigentlich ist der gestorben, die Bank verhält sich an sich passiv. Mhm. Und erst, wenn sie angeschrieben das wird vom Gerichtskommissär, dann gibt sie korrekt Auskunft über die Verhältnisse und nur darüber im Zeitpunkt des Todes. Mhm. Richtig? Mhm.
Richtig, ja. Und wir haben natürlich die Situation immer wieder, dass wir bei der Todesfallaufnahme erfahren, ja, dass eine gewisse Unsicherheit gegeben ist, bei welchen Banken der Verstorbene war oder dass überhaupt keine Kenntnis darüber besteht, dann fragen wir halt sozusagen bei den typischen Banken an, sicherheitshalber.
Ja, was sind die typischen Banken? Es gibt ja hunderte
Banken. Hast du vollkommen recht, ja, deswegen habe ich das auch so zögerlich gesagt, ja, aber das tun wir dann. Es gibt auch die Möglichkeit, das kann man vielleicht hier erwähnen, über den Bankenverband eine gestreute Anfrage an alle Banken, die dem Bankenverband unterliegen zu machen. Das kostet ca. 300 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann macht der Bankenverband über alle zugehörigen Banken eine gestreute Anfrage.
Ist das der Bankenverband?
Ja, das kann man machen. Ja.
Ist es nicht der Verein der Banken und Bankiers? Ich bin mir nicht sicher, ob das der Bankenverband ist. Ich finde das ja auch alles so herrlich, diese Dinge. Denn wir sprechen jetzt über ein Phänomen, das rechtlich, soweit ich es sehe, nirgendwo fundiert ist. Mhm. Also es ist nicht niedergelegt. Will auch heißen, der Herr Notarmagister Tschuguel, davon gehe ich aus, wird das den Hinterbliebenen sagen. Es ist aber nirgendwo rechtlich vorgegeben, dass jeder Gerichtskommissär in jedem Verfahren die Menschen darauf aufmerksam macht, worüber wir gerade reden. Und was ist das? Ich finde es ja kurios. Der Gerichtskommissär schreibt einem Verein, ich glaube, es ist der Verein der Banken und Bankiers, der sitzt in der Börse, ein rechter kleiner Staff dort, der schreibt den, da ist jemand verstorben, ich bin der Gerichtskommissar, könnten Sie bitte, und dann kommen irgendwelche Formulierungen wie Bankenabfrage, die große Bankenabfrage, und dann macht der Verein der Banken und Bankiers Folgendes, er schreibt all seinen Mitgliedern, ich nehme an, elektronisch, leitet er das weiter. Und damit erreicht faktisch der Gerichtskommissär, du googelst nach, jetzt war ein bisschen wichtig, googelt das wirklich gleich nach, weil vielleicht
wir reden vom selben. Ja, also der Bankenverband heißt korrekterweise so, wie du es gesagt hast.
Ist es der Verein der Banken und Bankiers?
Man sagt doch Bankenverband
dazu. Ja, genau. Also ich nenne ihn Verein der Banken und Bankiers.
Das ist viel eleganter natürlich.
Nein, natürlich, von Bankiers. Gut. Und dann schreiben die ihren Mitgliedern, leiten das weiter und die müssen sich dann bei dir melden. Die nicht Mitglieder sind, übrigens sind nicht alle Mitglieder, melden sich nicht. Und jetzt höre ich gleich auf, dieser Bankenverband, der Verein für Banken und Bankiers, es steht nirgendwo, dass der das machen muss, glaube ich. Der macht's.
Der macht's.
Wenn Sie ein Erbe sind, der diese Information nicht hatte, die Sie jetzt bekommen haben, und es wird die Verlassenschaft eingeantwortet und der Gerichtskommissär ist seines Amtes enthoben und Sie erfahren jetzt von dieser Möglichkeit von uns und denken sich, naja, wer weiß, ob damals im Verlassenschaftsverfahren alle Konten entdeckt wurden. Ich schreibe jetzt dem Verein für Banken und Bankiers, ich habe das schon mal gemacht, der sagt, für Sie macht er das nicht. Er hat es nicht einmal für mich gemacht, obwohl ich Mitglied bin in der bankwissenschaftlichen Gesellschaft.
Dann ist es spät. Dann ist
es das spät. Kriegt nur der Gerichtskommissar. Ein Phänomen, das ich spannend finde, weil es rechtlich eigentlich...
Aber es ist natürlich vollkommen absurd, das System. Und da sind wir wirklich noch nicht im 21. Jahrhundert angelangt. Nicht? Die Banken, und wir werden es noch näher besprechen, haben eine umfassende Auskunftspflicht. Das heißt, wenn wir sie anfragen, erfahren wir alles. Aber es wird uns die Einsicht in das Kontenregister verwehrt. Das ist eigentlich überhaupt nicht argumentierbar, warum der Gesetzgeber hier nicht tätig wird. Wenn es dieses umfassende Auskunftsrecht des Gerichtskommissärs gibt, dann ist das eben die einfachste und rechtssicherste Möglichkeit, es umzusetzen, indem das über das Kontenregister läuft. Man muss ja auch dazu sagen, dass für die Praxis schon noch wesentlich für die Erben, dass es oftmals extrem lange dauert, bis wir dann Auskünfte von den Banken bekommen. Mhm. Ein wesentliches Verzögerungselement für die Verlassenschaftsverfahren ist ja nämlich, ich rede jetzt von nicht streitigen von Verfahren, von ganz gewöhnlichen Verlassenschaftsabhandlungen, ist ja die Dauer, bis wir die Bankauskünfte bekommen, die wir, wenn es eine gesetzliche Änderung, Einsicht ins Kontenregister gäbe, auf Knopfdruck haben könnte. Und jetzt muss man sich das vorstellen, da könnten wir theoretisch schon, wenn erbrechtlich alles klar ist, mit einem Termin das Verlassenschaftsverfahren beenden. Also warum man das nicht im Sinne der Erben, der Parteien umsetzt, gesetzlich, ist mir eigentlich nicht ganz begreiflich.
Wie schaut es denn aus, vielleicht dann, entschuldige, wenn ich dir so eine blöde Frage, so auch Fragen stelle, aber du bist für mich ja die wichtigste Auskunftsperson als Top-Gerichtskommissar. Wie ist denn diese Sache mit den Sparbüchern?
Ja, das ist ganz spannend. Das ist doch auch so, da hat sich in den letzten Jahren einiges geändert. Und ich glaube, das ist auch in der Bevölkerung noch nicht ganz durchgedrungen und nicht weitgehend bekannt, wie das ist. Was ja bei vielen so herumgeistert, ist noch immer der Begriff des anonymen Sparbuchs. Ne? Und die Frage, muss die Bank auch diese anonymen Sparbücher bekannt geben, ja oder nein, wie ist das eigentlich? Und das sollte man vielleicht jetzt kurz erklären, wie es wirklich ist. Nämlich, es gab eine Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs in den letzten Jahren, einige Entscheidungen, die ich jetzt nicht im Detail erläutern muss, aber im Ergebnis schildern möchte, zur Frage der Auskunftspflicht der Banken. Und da hat der Oberste Gerichtshof gesagt, die Banken müssen nicht nur alle Großbetragssparbücher, das sind Sparbücher über 15.000 Euro, bekannt geben. Das sind immer Namenssparbücher, Rektorpapiere, sondern auch die Kleinbetragssparbücher, soweit sie auf den Verstorbenen identifiziert sind. Und seit der BWG-Novelle 2000 wird, und das ist, glaube ich, in Kraft getreten 2002, wird jedes Kleinbetragssparbuch, das angelegt wird, identifiziert auf den Ersteinleger. Das heißt, es gibt diese anonymen Sparbücher nicht mehr, sondern das sind eben auf den Einleger identifizierte Kleinbetragssparbücher, die sich von den Großbetragssparbüchern, von den Namenssparbüchern dadurch unterscheiden, dass es sich um Inhaberpapiere handelt. Vielleicht können wir das dann noch näher besprechen, was das genau bedeutet, die aber identifiziert sind und diese sind alle bekannt zu geben. Das heißt, wenn ich eine Bank anfrage, was hatte der Verstorbene bei Ihnen, erfahre ich alle Namenssparbücher, erfahre ich alle Kleinbetragssparbücher, soweit sie identifiziert sind, auf den Erblasser.
Du musst also als Gerichtskommissar nicht das Papier vorlegen.
Das war nämlich früher so, also bis vor wenigen Jahren, bis der Oberste Gerichtshof das so entschieden hat, musste man bei diesen Inhabersparbüchern, bei den Kleinbetragssparbüchern, eine Kopie mitschicken der Bank und vom Sparbuch und der Bank als Gerichtskommissar bestätigen, dass dieses Sparbuch im Original als verlassenschaftszugehörig vorgelegt wurde. Nur dann hat die Bank Auskunft gegeben und das hat sich geändert. Das ist jetzt nicht mehr notwendig, sondern wir erfahren sozusagen automatisch über Auskunftsersuchen an die Bank, welche Kleinbetragssparbücher es gibt.
Was eine enorme Bedeutung ist, wenn man sich vor Augen hält, die Möglichkeit, die sicherlich vorkommen wird, nämlich dass Sparbücher verloren gehen, so gut versteckt sind, waren, dass sie nicht mehr gefunden werden und niemals gefunden werden. Und für diesen Fall ist das Guthaben aus dem Sparbuch nicht für alle Zeiten verloren. Sie müssen allerdings das Guthaben rechtlich vom Papier lösen.
Hast du schön gesagt.
Durch das sogenannte Kraftloserklärungsverfahren. Ja. Und für so ein Kraftloserklärungsverfahren, das, glaube ich, abgeführt wird beim OLG.
Landesgericht für Zivilrecht.
Dieses Landesgericht?
Ja, also jedenfalls Landesgericht.
Beim Landesgericht jedenfalls. Ja. Und da brauche ich die Nummer. Mhm. Und ohne Nummer kann ich kein Kraftloserklärungsverfahren einleiten. Das heißt, wenn Sie wissen, die Mama hatte doch 5 Sparbücher bei der
Wohin-Bank.
Ja. Nach altem Recht oder nach alter Tradition haben die Banken dem Gerichtskommissar gesagt, wir geben keine Auskunft, nur wenn sie das Papier vorlegen. Mhm. Das heißt, sie kamen nie ans Geld.
Ja. Naja, was war der Hintergrund, nur dass man das auch versteht? Ich habe es vorhin schon erwähnt, den Begriff, diese Kleinbetragssparbücher sind Inhaberpapiere. Das heißt, dieses Kleinbetragssparbuch, das vielleicht der Oma gehört, das kann die Oma dem Enkelkind übergeben, vielleicht in Schenkungsabsicht übergeben. Liebes Enkelkind, da hast du das Sparbuch. Und dann kann als Inhaber dieses Sparbuchs das Enkelkind gegenüber der Bank über die Sparbucheinlage verfügen. Und das ist anders bei den Großbetragssparbüchern, bei den Namenssparbüchern, die nicht einfach durch Übergabe übertragen werden können, sondern wo es ja einer Zession bedarf und einer Auskunft an die Bank, dass das Großbetragssparbuch übertragen wurde. Und das war der Grund dafür, dass die Banken gesagt haben, wir geben diese Inhaberpapiere, diese Kleinbetragssparbücher nur bekannt, wenn uns bestätigt wird, dass die im Original vorliegen, weil vielleicht wurden sie ja schon jemand anderem übergeben und geschenkt. Und da hat jetzt eben der oberste Gerichtshof gesagt, das mag schon sein, aber das darf keine...
Ist ohne weiteres möglich.
Ist auch möglich, ja. Aber wenn ein Sparbuch identifiziert ist auf den Verstorbenen, ist das zunächst einmal zu beauskunften. Und dann ist erst im weiteren Schritt zu klären, ob es vielleicht eine schenkungsweise Übertragung dieses Sparbuchs gab oder nicht. Aber die Identifizierung hat diese Indizwirkung, wie der oberste Gerichtshof sagt, dass es sich um ein verlassenschaftszugehöriges Sparbuch eben handelt. Übrigens damit auch ein wichtiger Tipp in der Praxis, wenn es, und das gibt es ja häufig in Familien, wenn es so eine Sparbuchschenkung gibt, was macht man als Beschenkter? Man löst es sofort auf, das Sparbuch, und legt ein neues Sparbuch an, weil sonst weiß man, dass wenn der Geschenkgeber einmal stirbt, die liebe Omi, der liebe Opi, wer auch immer, dann wird dieses Sparbuch in diesem Verlassenschaftsverfahren als anscheinend verlassenschaftszugehörig auftauchen und man wird dann erst nachweisen müssen, dass es eine schenkungsweise Übertragung gegeben hat.
Vorsichtige Zweifel an deiner Aussage, aber bevor ich die formuliere, betone ich noch einmal, was du bereits beschrieben hast. Hier geht es, worauf wir uns konzentrieren, um die Frage, welche Auskünfte, welche Informationen der Gerichtskommissar erlangt. Damit ist noch nicht geklärt und gesagt, dass dies dann auch zwingend zur Verlassenschaft gehört.
Ja,
es ist also durchaus denkbar, es kommt ja natürlich hervor aus deiner Ausführung, dass bekannt gegeben wird, das Sparbuch ist auf ihm angelegt, aber er hat es, ohne dass es der Bank bekannt ist, bereits zu Lebzeiten schenkungsweise übertragen. Mhm. Was waren meine Zweifel?
Bitte.
Du hast gesagt, wenn man etwas geschenkt bekommt unter Lebenden, dann muss man unbedingt ein neues Sparbuch anlegen, weil sonst gibt die Bank im Verlassenschaftsverfahren bekannt, dieses Sparbuch könnte nachlasszugehörig sein. Aber müsste es nicht ausreichen, dass ich zur Bank gehe und mich legitimiere? Dann gibt doch die Bank auch nicht später im Zeitpunkt des Todes dieses Sparbuch bekannt, weil es kommt darauf an, ob der Verstorbene, der zuletzt Legitimierte ist. Die Bank gibt ja nicht historische
Sie müssen auf jeden Fall zur Bank gehen.
Ja. Sie müssen zur Bank gehen und müssen, wenn man so will, ihrem Schuldner bekannt geben, dass er einen neuen Gläubiger hat. Mhm. Nicht? Die Bank ist der Schuldner des Sparbuchinhabers. Der Sparbuchinhaber hat seine Forderung übertragen, durch eine Schenkung zum Beispiel. Und jetzt sollte der Übernehmer, der Beschenkte, zur Bank gehen und der das auch mitteilen, was nicht die zwingende Voraussetzung für die Wirksamkeit dieser Übertragung ist, aber es klärt die Rechtslage und es erspart dem Beschenkten viele Diskussionen, wenn dann eben im Todesfall womöglich behauptet wird, na Moment, war das überhaupt eine Schenkung? Vielleicht ist das alles erfunden, es war vielleicht überhaupt kein Geschenk. Mhm. Vielleicht hat er einfach das Sparbuch gestohlen. Mhm. Nicht? Also da ist viel Möglichkeit für Streit, der auch stattfindet. Ja, doch sehr, sehr spannend. Vielleicht in dem Zusammenhang eine Frage, die auch viele Menschen umtreibt. Wie schaut es denn aus mit Guthaben bei Banken, mit Geschäftsverbindungen, die nicht nur zum Verstorbenen bestanden haben, sondern, was ja möglich ist, gemeinsam mit einer oder einer weiteren Person oder mehreren Personen, typischerweise gemeinsam mit dem vielleicht Ehegatten oder eingetragenen Partner, also das gemeinsame Konto, das gemeinsame Depot. Mhm. Was ist da los?
Also, das ist ja ein extrem häufiger Fall. Nicht typischer Fall, die Ehegatten haben ein Gemeinschaftskonto. Anderer typischer Fall, ein Elternteil hat ein Konto und lässt dann irgendwann die Kinder auch mit anschreiben am Konto. Also das gibt es auch sehr oft, nicht, dass Eltern und Kinder gemeinsam dann ein Konto haben. Wie ist das im Verlassenschaftsverfahren? Im Verlassenschaftsverfahren hat natürlich die Bank auch solche Gemeinschaftskonten zu beauskunften. Also der Umstand, dass es da einen Mitinhaber gibt, verändert nichts daran, auch wenn sozusagen dann die Auskunft auch das Bankgeheimnis in Bezug auf diesen Mitinhaber eigentlich
Sie sollte ihn nicht nennen übrigens, den Mitinhaber meines Erachtens.
Das ist aber ein interessanter Punkt.
Das ist ein interessanter Punkt, dass du sich das Bankgeheimnis
von der Bank gewinnt. Darüber könnte man dann noch reden. Ja? Weil eigentlich ist das natürlich ein Eingriff in das Bankgeheimnis zu Lasten dieses Mitinhabers. Wesentlich könnte man sagen, eigentlich für das Verlassenschaftsverfahren ist nur der Umstand, dass der Verstorbene hier Mitinhaber war. Manche Banken übrigens, wenn ich jetzt so nachdenke, machen das auch so. Aber in der Regel ist das nicht der Fall, sondern erfahrt man wirklich die Mitinhaber. Ja. Aber also wir bekommen jedenfalls das Konto mit dem vollen Guthaben beauskunftet, wenn wir die Bank anfragen. Und dann stellt sich im Verlassenschaftsverfahren natürlich die Frage, wie wird dieses Konto, dieses Gemeinschaftskonto, dieses Gemeinschaftsdepot dann eigentlich im Inventar aufgenommen, nämlich mit dem ganzen Guthaben per Todestag oder doch nicht? Wie geht man damit um? Das sind dann schwierige Fragen.
Das sind dann schwierige Fragen und ich glaube sehr wichtige Fragen, wo wir gleich wieder Praxistipps anfügen können. Also der erste Tipp lautet die Erkenntnis, du erwähnst das Inventar, das ist ja auch ein ganz bedeutsamer Verfahrensakt im Gesetz niedergelegt. Und was man nicht oft genug in dem Zusammenhang betonen muss, ist, dass dieses Inventar eine Orientierungshilfe ist für die Beteiligten, wesentlich ist. Aber das Inventar hat keine konstitutive Bedeutung. Ja. Das heißt, es hat per se nicht eine Entscheidung, bringt nicht die Entscheidung, ob jetzt bei einem gemeinsamen Depot, Wertpapierdepot mit einem Guthabenstand von 2 Millionen Euro, die Hälfte im Eigentum des Verstorbenen war oder gar nichts oder zur Gänze. Und in dem Zusammenhang nehme ich sehr häufig wahr oder kommt mir durchaus häufig vor, in der Praxis, dass recht flott einmal angenommen wird, Hälfte Eigentum. Und dass möglicherweise nicht immer mit den betroffenen Parteien darüber gesprochen wird, dass der Umstand, dass gegenüber der Bank beide berechtigt sind, dass dieser Umstand nicht klärt, nicht erklärt, wem diese Gelder in welchem Umfang gehören.
Das ist ein
Denn das ist ja auch der Bank, Punkt. Auch wichtig, der Bank völlig gleichgültig. Ja. Für die Bank ist nur wichtig, wem muss ich die Gelder ausreichen oder die Werte, wer darf disponieren. Die Bank fragt nicht, wohl auch als Selbstschutz, naja, wie schaut denn das Innenverhältnis bei euch aus?
Naja, aber also ich möchte auch nochmal betonen, dieses Inventar, von dem wir ständig reden, das hat also nicht die Aufgabe, Eigentumsverhältnisse abschließend zu klären. Es hat das, was im Inventar festgehalten wird, auch keine Bindungswirkung für sonstige Verfahren, das ist ganz klar. Wenn wir ein Gemeinschaftskonto haben und das wird uns beauskunftet, dann ist es tatsächlich so, und das sagt auch der Oberste Gerichtshof, im Zweifel ist nach Köpfen zu teilen. Das heißt, zwei Inhaber heißt, die Hälfte des Guthabens ist zu inventarisieren. Da wird analog angewendet eine Regel zum Miteigentum, 839 ABGB. Vollkommen, und das muss man aber den Parteien natürlich sagen, vollkommen ungeklärt ist dann aber noch die Frage, wie sich die Eigentumsverhältnisse wirklich darstellen, wie das Innenverhältnis der Mitinhaber dieses Kontos war. Es gibt aber schon einen Punkt, den man schon beim Inventar auch noch bedenken muss, dass nämlich es möglich ist, dass durch Vorlage, wie es im 166 außer Streitgesetz heißt, durch Vorlage unbedenklicher Urkunden, beantragt werden kann von einer Partei, dass ein Nachlasswert aus dem Inventar ausgeschieden wird. Wenn also zum Beispiel bei so einer Inventarrichtung der überlebende Mitinhaber des Kontos, der Ehegatte zum Beispiel, nachweisen kann, dass hier nur Einzahlungen von seiner Seite auf das Konto gegangen ist, dann gelten solche Belege als unbedenkliche Urkunde und das kann dazu führen, dass so ein Konto auch im Rahmen des Inventars nicht oder in einem geringeren Ausmaß als verlassenschaftszugehörig anzunehmen ist.
Ein schöner Hinweis aus deiner Welt, aus der Welt des Notars, des Gerichtskommissärs, aus seiner Perspektive.
Nur im
vollkommen,
Inventar.
Vollkommen zutreffend, vollkommen präzise referiert. Und fast geradezu, wie soll ich sagen, wenn ich dem zuhöre, und meine ich aber auch ganz ehrlich, diese Schönheit des Formalismus, es wirkt zu überzeugend. Ich komme aus einer anderen Perspektive zu der Situation, vielleicht aus der Perspektive des Rechtsanwalts. Entweder nach dem Tod sind sich alle einig, vielleicht auch deswegen, weil sie nicht alle Informationen haben, Rechtsinformationen, das wäre schlecht natürlich, dann wird bei einem gemeinsamen Konto dann typischerweise halbe-halbe hingeschrieben. Oder es beginnen die Diskussionen darüber, wenn es um irgendwas geht, sind dann hoffentlich bald auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Rechtsanwaltschaft da und dann ist die Erkenntnis sofort gegeben oder die Information, dieses Inventar ist ja nicht bindend. Der Andreas hat ganz recht, schriftliche Urkunde und irgendwas. Meinetwegen bringen 7 schriftliche Urkunden, die sind mir völlig gleichgültig. Wir streiten uns das vom Prozessgericht aus.
Für die Klärung der Eigentumsfrage.
Ja, natürlich. Die Fragen dann im Konflikt interessiert. Nicht?
Natürlich,
absolut. Und deswegen umso mehr der Rat an alle da draußen, wenn man davon betroffen ist, gemeinsame Konten sind sowohl vor dem Tod ganz spannend und sollten analysiert werden. Was wollen wir? Nee. Welche Rechtssicherheit soll nach dem Tod bestehen? Ist das so klug, einfach ohne Erklärung, ohne Klärung in die ewigen Jagdgründe zu schreiten? Und nach dem Tod für die Hinterbliebenen, glauben Sie jetzt nicht, nur weil in einem Inventar einmal vom Notar vorbereitet, lege artis die Zweifelsregel, dass jetzt Ihre Bemessungsgrundlage für den Pflichtteil zum Beispiel nur 2,4 Millionen ist, weil bei diesen 10 Bankverbindungen immer nur die Hälfte angesetzt ist. Vielleicht stimmt das gar nicht.
Aber das ist ein ganz wichtiger Rat, nämlich nicht nur an die Bankkunden, sondern im Übrigen auch an die Banken. Achtung, Aus meiner Sicht trifft hier schon die Banken, die Bankberater eine Beratungspflicht, insbesondere dann, wenn es geht um die Einräumung einer Mitinhaberschaft.
Ja, das wird heikel. Also wenn uns die Banken zuhören, dann werden die jetzt unruhig, wenn du sagst, die trifft irgendeine Pflicht. Dann werden wir. Aber naja, lassen wir mal die Frage, ob die eine Pflicht trifft, beiseite, gut, und schauen wir uns diese Situation an, weil die ist wirklich spannend. Du hast nämlich diesen Begriff gebracht, der, ja, glaube ich, in der Bevölkerung häufig vorkommt.
Die Einräumung der Mitinhaberschaft.
Na, den finde ich nicht so spannend, sondern welchen? Den Begriff des, auch nicht den von mir gebrauchten Begriff des Bankiers, sondern den Begriff des Anschreibens oder Anschreibens.
Ja, das Anschreiben.
Ja, genau. Lassen Sie, gnädige, lieber Herr Kommerzialrat, schreiben Sie doch bitte, Sie wackeln ja nur noch zur Bank herein, lassen Sie doch Ihre Gattin beim Konto anschreiben, dann kann die nach dem Tod eher auf die Gelder zugreifen. Genau. Ich weiß nicht, ob das noch vorkommt.
Ich glaube schon.
Ich hoffe nicht. Aber dann reden wir drüber. Denn warum? Erstens einmal, und jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren, ja, was in dieser Bank da passiert.
Bitte.
Jemand hat ein Wertpapierdepot, 1 Million Euro Kontostand und ein Verrechnungskonto dazu. Mhm. Sein eingetragener Partner hat keinerlei Berechtigung im Zusammenhang mit diesem Depot. Ist halt so vorgesehen in dieser gemeinsamen Lebensgemeinschaft. Und jetzt kommt eben die Frage, der Hinweis, was passiert eigentlich, wenn der Depotinhaber, der Eigentümer, versterben sollte? Und in diesem Fall würde dieses Depot, vielleicht sollten wir das an der Stelle erwähnen, dem unstrittigen Erben, wie ich jetzt unterstelle, weil im Testament ist eingesetzt, mein eingetragener Partner ist mein Alleinerbe, nicht sofort zur Verfügung stehen. Denn die Bank sperrt dieses Depot ab dem Moment, ab dem sie vom Tod erfährt, und überlässt die Werte zur völligen freien Verfügung dem unzweifelhaften Erben erst mit der Einantwortung, mit dem Ende des Verlassenschaftsverfahrens. Das heißt, sie warten einige Monate. Korrekt bisher?
Völlig korrekt.
Und genau das weiß, nehme ich an, subkutan oder bewusst, auch der gut ausgebildete Bankmitarbeiter und sucht nun nach Wegen, wie die Witwe oder der Witwer allenfalls dann leichter ans Geld kommt. Und jetzt überlasse ich dir mal das Wort. Und dann kommt, glaube ich, jetzt landläufig der nicht technische Begriff, und das sollte man aufdröseln, welche das Möglichkeiten es gibt. Lass uns die Gattin anschreiben oder den Partner.
Und da geht es natürlich nicht nur um das wertvolle Wertpapierdepot, sondern da geht es zum Beispiel auch um das Konto. Und das ist schon ein Thema in der Praxis, über das die Betriebskosten laufen und so weiter. Das wird gesperrt, wenn es nur dem Verstorbenen gehört hat, mit dem Tod. Das muss die Bank machen, und es wird erst entsperrt, jetzt etwas untechnisch gesagt, mit der Einantwortung. Und dazwischen kann das einfach zumindest mühsam sein für den überlebenden Ehegatten oder die Kinder, wenn dieses Konto gesperrt ist. Und ja, dann gibt es die Möglichkeit, um diese Sperre zu verhindern, dass man jemanden, sagst du noch einmal so schön.
Nein, jetzt sage ich es nicht, das Anschreiben, okay, sondern jetzt lösen wir uns von dem Anschreiben, weil Sie sind ja hier in dem Podcast mit uns beiden, und blicken darauf präziser, nämlich worauf. Ja. Jetzt müssen wir leider mitteilen, lernen oder wissen, welche Möglichkeiten die österreichische, ich sage jetzt einmal, Vertragspraxis bei den Banken Interessenten hier eröffnet. Ja. Es gibt folgende Möglichkeit. Sie könnten dieser anderen Person eine Zeichnungsbefugnis einräumen. Noch mehr, aber ähnlich, wäre eine Kontovollmacht. Was bedeutet das? In diesem Fall ist diese andere Person, ihr Partner, nicht Inhaber, Mitinhaber des Kontos. Er ist nicht Vertragspartner gemeinsam mit Ihnen, sondern er ist, wenn man so will, Bevollmächtigter. Er kann über das Guthaben disponieren, die Zeichnungsbefugnis. Die hätte im Zeitpunkt des Todes des Kontoinhabers das Schicksal des Erlöschens. Sie erlischt.
Die hilft uns also nicht weiter für diese Problematik. Nicht.
Das würden Sie auch in der Bank hören, das würde ich Ihnen erklären. Eine Zeichnungsbefugnis reicht nicht, Herr Kommerzialrat. Sie müssen der Gattin mehr geben. Nämlich, Sie muss Mitinhaberin, Vertragspartnerin, Mitinhaberin ist ja auch so komisch, du hast ja nichts in Händen, das ist ja kein körperlicher Gegenstand, es ist ein Vertragsverhältnis. Sie muss gemeinsamer Vertragspartner werden mit dem Ehemann oder der Partner mit dem Partner, Mitinhaber. Und dabei jetzt, ich hoffe, Sie sind noch bei mir oder bei uns und hören uns zu, räumt die österreichische Bankpraxis diesen beiden Vertragspartnern zwei Möglichkeiten ein. Nämlich zum einen die Möglichkeit, sie könnten mit der Bank vereinbaren, dass sie nur zwingend gemeinsam mit beiden Händen oder mit allen vier Händen verfügen dürfen. Mhm. Das nennt man ein
Und-Konto
oder und, machen wir Und-Depot, nicht umgangssprachlich. Und die Alternative, aber das ist Bankenjargon, nicht? Die Bank, was wir dann tun, das ist rechtlich eigentlich. Das andere ist ein Oder-Depot und Oder-Konto. Und was bedeutet Oder? Die Bank muss befolgen, nicht etwa bloß Weisungen, die beide gemeinsam geben. Beide müssen gemeinsam zur Bank kommen, das ist ein Und-Depot. Und beim Oder, einer allein kann disponieren. Mhm. Im Zweifel nach den Banken-AGB, nach allen AGB, obwohl die nicht koordiniert sind mehr, kartellmäßig, im Zweifel ist es ein Oder-Konto. Ein Und müsste typischerweise vereinbart
werden. Kommt selten vor.
Kommt selten vor. Und jetzt, lieber Andreas, weil ich rede heute so viel.
Nein, bitte.
Wie ist das nach dem Tod? Da macht es einen riesen Unterschied.
Ja, wenn da hilft nur das Oder-Konto.
Toll.
Ja, weil natürlich dann der Mitinhaber, der Überlebende bei dem Oder-Konto oder Oder-Depot weiterhin als Inhaber verfügen kann gegenüber der Bank. Das heißt, es gibt dann keine Sperre des Kontos oder des Depots durch die Bank von Gesetzes wegen, sondern das Konto läuft weiter, das Depot läuft weiter, der überlebende Ehegatte zum Beispiel hat weiterhin Zugriff. Also das ist die einzige Möglichkeit, die es gibt, um diese Problematik der Sperre bei Tod des Kontoinhabers zu vermeiden und dem möglicherweise dem Erben oder einem der Erben weiterhin Verfügung nach dem Tod auch vor der Einantwortung noch zu gewähren.
Und nun ist es aber so brandgefährlich.
Ja.
Der Rat ist so brandgefährlich, obwohl der Rat, den Sie da hören, typischerweise mit dem, was wir bisher gesagt haben, geendet hat. Und alle sind happy und ich bin jetzt da angeschrieben, wie du gesagt hast. Ich bin Oder-Mitinhaberin, marschiere ab. Und wenn er oder sie dann verstorben ist, dann hebe ich einmal 30.000 ab oder was und ich tue mir was verfügen. Mhm. Was ist daran gefährlich? Mhm. Es wird nicht dazu gesagt, dass die Einräumung dieser Rechtsstellung eines Mitinhabers, der allein die Schatztruhe öffnen kann, der allein diesen Verwahrer der Bank, ja, die auf dieser Truhe mit den Dublonen sitzt und sie kommen hin und sagen, öffne die Dublonentruhe. Und dann sagt die Bank, ist es eine Oder-Truhe? Ja, es ist eine Oder-Truhe, dann brauche ich nur ihren Schlüssel. Der Umstand, dass sie die Möglichkeit haben, erklärt mit keinen Silbe, ob sie auch der Eigentümer sind, ob sie berechtigt sind. Mhm. Und warum ist das brandgefährlich? Nach dem Tod werden sie die Gelder von der Bank zu Recht kriegen. Die Bank ist verpflichtet, sie ihnen auszureichen. Das ist ja der Inhalt des Vertragsverhältnisses. Aber es könnte sein, dass es fremde Gelder sind. Mhm. Und es könnte sein, und es kommt vor, dass irgendeine andere Person genau das behauptet. Und sie ihnen plötzlich Vorwürfe macht und sie fallen überhaupt aus der ganzen Wäsche raus, ja? Veruntreuung, ist ja kriminell, die greift in fremdes Vermögen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das beim Rat in den Kreditinstituten, lass uns doch die Gattin anschreiben, auch dazu gesagt
wird. Und das ist, glaube ich, so wichtig, dass das klar ist, dass diese Einräumung der Mitinhaberschaft zivilrechtlich begleitet sein muss. Es muss klar sein,
Zum Innenverhältnis.
Das Innenverhältnis. Natürlich, zur Bank ist alles klar, haben wir schon gesagt.
Genau.
Die Bank macht ja auch nichts falsch, wenn sie dann dem Inhaber nach dem Tod des anderen auszahlt.
Das sie haben muss
auch
sogar.
Gesagt. Sie muss sogar, das ist vertraglich vollkommen klar. Aber es muss, glaube ich schon, es sollte von der Bank der Hinweis gegeben werden, Achtung, bei Einräumung einer Mitinhaberschaft sollten Sie im Innenverhältnis klären, was das für eine zivilrechtliche Bedeutung hat. Nämlich es kann ja sein, dass die Einräumung der Mitinhaberschaft tatsächlich in einer Schenkungsabsicht sich vollzieht oder gerade nicht in Schenkungsabsicht. Ja. Und beides muss aus meiner Sicht zivilrechtlich klargestellt werden, damit es danach kein Thema gibt. Weil du hast in einen Fall geschildert, wo die beiden das als Schenkung verstanden haben und die überlebende Ehegattin oder der überlebende Ehegattin behebt dann und dann kommen die Kinder oder wer auch immer ein erbrechtlicher Konkurrent und sagt, was machst du mit dem fremden Geld? Du hättest nicht auf den Nachlass zugreifen dürfen. Das war gar keine Schenkung. Aber es kann auch anders sein. Der Verstorbene wollte vielleicht nur aus administrativen Erwägungen, aus den Gründen, die wir vorhin genannt haben, mit anschreiben, aber hat keineswegs eine Schenkung beabsichtigt. Und nun behauptet nach dem Tod die Mitinhaberin, der Mitinhaber, es sei eine Schenkung gewesen. Das heißt, so oder so haben wir immer erhebliche Rechtsunsicherheit. Und daher wirklich der dringende Rat, bei jeder Einräumung einer Mitinhaberschaft muss im Innenverhältnis zivilrechtlich geklärt werden, was da passieren soll.
Ja, man kann auch weiterdenken und sich wirklich die Frage stellen, ob das überhaupt ein richtiger Rat ist. Ob das überhaupt ein günstiger Rat ist. Ob das überhaupt überzeugend, ein überzeugender Vorschlag ist, wenn er doch entweder deswegen mehr oder minder gleichgültig sind, weil sich ja ohnehin alle lieb haben. Ja, also dann ist der Rat, dann können Sie auch den Rat auf, ich weiß nicht, Indogermanisch geben, oder dann ist eh ganz wurscht. Ein Rechtsrat, wo das Recht nicht strittig ist, wo das Recht nicht gebraucht wird, der kann auch gemurmelt werden. Aber wenn die Unsicherheiten bestehen, wenn kein allgemeiner Konsens ist, wenn sich nicht alle lieb haben und der Rat sozusagen zur Probe gestellt wird, dann empfinde ich hier eine enorme so oder so Rechtsunsicherheit.
Ja, ja.
Und ich stelle mir die Frage, ob, ich weiß nicht, ich habe das noch nie so überlegt, aber wenn zum Beispiel der daherkommt oder die beiden kommen daher und er sagt, ich will ihr die Hälfte des Depots schenken, dann mache ich eigentlich das Depot und übertrage die Hälfte der Depotwerte.
Ja.
Oder ich möchte, dass mein Partner, sollte ich sterben, Liquidität hat, für alle Fälle, naja, dann mache ich eigenes Konto für den Partner und überweise dem diese Liquidität. Oder jedenfalls diese Mitinhaberschaft.
Ich sollte man viel, viel genauer darüber nachdenken. Und ich möchte auch nochmal betonen, die Rechtsunsicherheit besteht ja nicht nur darin, war das eine Schenkung oder war es keine Schenkung, sondern wenn es eine Schenkung war, in welchem Umfang, welchen Inhalt hat diese Schenkung gehabt?
Ja, jetzt redest du von der Schenkung. Ganz richtig, das ist ja höchst dramatisch. Ich bringe noch einen Beispiel. Das ging ja bis zum obersten Gericht.
Ja,
den Prozess habe ich geführt.
Das habe ich gar nicht gewusst. Du, wirklich, eine ganz wichtige Entscheidung. Eine
ganz wichtige Entscheidung. Jetzt reden wir kurz über die Schenkung und der Leben.
Ja, bitte, bitte.
Die Dame wollte einer anderen Dame die Hälfte ihres Wertpapierdepots schenken. Okay? Nicht so kompliziert. Die beiden wanderten zur Bank. Die alte Dame ist überhaupt jede Woche zur Bank gegangen und war dort amtsbekannt, bankbekannt und hat dem Filialleiter sich schon angekündigt, ich will meiner Freundin die Hälfte des Wertpapierdepots schenken. Und dort war dann, hat sich nachher im Beweisverfahren vor Gericht, wurde das alles erzählt. Zwei ganz rührende Bankmitarbeiter haben sich um die gekümmert und haben all das erklärt, machen wir das, machen wir ein Oder-Depot und die beiden haben aus einem Einzeldepot ein Oder-Depot, Mitinhaber wurden sie. Und das Spannende war, die Beschenkte hat diese Werte in den nächsten 6 Jahren überhaupt nicht gebraucht und nicht angerührt. Die andere auch nicht. Nicht, das ist für den sparsamen Damen. Das heißt, im Zeitpunkt des Todes, als die Geschenkgeberin verstorben war, hatte sich auf diesem Wertpapierdepot nichts getan.
Ja,
es war völlig unberührt.
Ja.
Und jetzt kommt's. Wenn die Vereinbarung zwischen den beiden Damen darin bestanden hätte, dass die eine der anderen die Hälfte schenkt mit dem Inhalt, du greifst erst im Zeitpunkt des Todes zu Lebzeiten noch nicht, dann wäre das eine Schenkung auf den Todesfall, für die zwingend ein Notariatsakt notwendig wäre. Wenn hingegen die beiden Damen vereinbart haben sollten, du kannst gleich zugreifen, was die dann nicht getan hat, dann wäre es eine Schenkung unter Lebenden, für die brauchen sie nicht zwingend einen Notariatsakt, aber einen Vorgang, den wir wirkliche Übergabe nennen, sie müssen das wirklich aufgeben. Und dieser Aspekt, der letzte, war rechtlich so zweifelhaft, dass er durch einen verstärkten Senat des Obersten Gerichtshofs zugunsten der Schenkung unter Lebenden entschieden wurde.
Total.
Eingeläutet. Aber was mich eigentlich noch mehr fasziniert, um bei dieser Rechtsunsicherheit zu bleiben, wir kamen überhaupt nur so weit zum Obersten Gerichtshof, weil zum Sachverhalt, drei Stufen weiter früher, festgestellt wurde, sie wollte, das ist eine Nuance, dass es gleich zu Lebzeiten geschenkt ist. Wenn das anders festgestellt worden wäre, nämlich erst zum Zeitpunkt des Todes, wäre es jedenfalls unwirksam. Ja. Und die beiden Bankmitarbeiter, total nettrührige Typen, und ich glaube, dass das auch ganz allgemein so ist, hatten zu diesen Fragen, nämlich Schenkung vom Todesfall, Schenkung und Leben, hatten die noch nie gehört.
Und man muss ja dazu sagen, und deswegen die Entscheidung hat so eine große Bedeutung, weil ja bis zu der Entscheidung, die, wenn ich das richtig im Kopf habe, eher überwiegende Meinung dahingegangen ist, dass eine Einräumung einer Mitinhaberschaft keine wirkliche Übergabe darstellt und daher eine Schenkung in dem Weg nur rechtlich möglich ist, wenn sie mit einem Notariatsakt begleitet wird. Und das war
Das war strittig. Also
das war strittig. Nein,
das war strittig.
Habe ich richtig in Erinnerung, ich glaube, in der Entscheidung hat doch der Oberste Gerichtshof gesagt, selbst bei einer Zeichnungsberichtigung.
Ja, das ist sehr weit gegangen. Reicht schon aus, wenn die Vereinbarung.
Also, das sage ich nur, selbst da müsste man schon aufpassen.
Lieber Andreas, wir sind so weit fortgeschritten, eigentlich müssen wir Schluss machen, aber wir müssen noch 3 Minuten anhängen. Und zwar zu dieser Thematik Mitinhaberschaft und nach dem Tod wird zugegriffen. Nicht also was redlich zugegriffen, es wird abgehoben und dann wird diskutiert. Wir müssen darauf hinweisen, dass dieser Rat auch deshalb extrem problematisch geworden ist, noch viel mehr problematisch geworden ist, weil das Erbrechtsänderungsgesetz 2015 einen neuen Erbunwürdigkeitstatbestandfall eingeführt hat, der da lautet, ein Verbrechen, vereinfacht gesagt, das gesetzt wird nach dem Tod gegen die Verlassenschaft, das mit mindestens einjähriger Freiheitsstrafe bedroht sein muss und vorsätzlich begangen werden muss. Und theoretisch könnte man behaupten, und es wird dann auch behauptet, einfach einmal vom Gegner, dass dieser Griff nach dem Tod aufs gemeinsame Depot einer wäre gewesen sei, der fremdes Vermögen der Verlassenschaft betroffen hat. Stimmt nicht, kann man streiten, aber allein, dass sie darüber streiten müssen. Und wenn der damit durchkommt, dann wäre es hypothetisch, wenn sie auch diese Verschulden hätten, also diesen Vorsatz, muss man auch zuerst einmal beweisen, weiß ich schon. Aber allein, dass sie darüber diskutieren müssen, ist eine Katastrophe.
Absolut.
Bedrohte die ganze Erbwürdigkeit. Und das war die längste Zeit für alle Konstellationen tatsächlich die Gefahr. Und zuletzt, du bist ja da sowieso voll drinnen und Experte in dem Thema, hat der Oberste Gerichtshof wenigstens für jene Konstellationen, in denen eine nahe Verwandtschaft bestand zwischen dem Zugreifenden und dem Erblasser eine Privilegierung angewendet aus dem Strafrecht, die dann nicht dazu führt, vielleicht machen wir das dann noch gesondert, aber in anderen Personenkonstellationen ist das dramatisch. Aber
es ist jedenfalls heikel.
Na eben, wie heikel
und
ist es, ne? Erbunwürdigkeit.
Du bringst mich übrigens auf die Idee, dass wir vielleicht bei einer nächsten Folge uns die Erbunwürdigkeit und Enterbung anschauen könnten. Was sagst du dazu?
Ich glaube, das ist ein Spitzenkliffhänger. Wir gehen jetzt endlich einmal auch damit ein bisschen tiefer ins Pflichtteilsrecht. Das nächste Mal reden wir über die
Erbunwürdigkeit.
Ja. Und nicht über die ganze.
Gleich einmal über so spezielle schöne Dinge aus.
Und wir werden beginnen mit dem Zugriff auf die Bank.
Herrlich. Da freue ich mich sehr drauf.
Danke, mein Lieber.
Super, danke dir.